Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Für den ukrainischen Präsidenten ist es ein Marathon, und zwar einer mit ungewissem Ausgang. In den aktuellen Gesprächen über den Plan der USA pendelt er seit Wochen zwischen Washington, Genf, London, Berlin, um weiter auf Unterstützung zu drängen. Auch in Brüssel wird er heute nun dabei sein, um an die Staats- und Regierungschefs zu appellieren, den Abwehrkampf seines Landes zu finanzieren, indem diese die eingefrorenen russischen Milliarden freigeben. Ein Schritt, der bis zuletzt auf der Kippe steht und der vom deutschen Bundeskanzler bereits zur Schlüsselfrage auch für die EU erklärt wurde. Moritz Küpper.
Schwere Zäune werden aneinandergereiht. Immer zwei belgische Polizeibeamte wuchten vor dem Ratsgebäude in Brüssel die Absperrungen mit Stacheldraht aneinander. Vorbereitung, wie immer, für einen EU-Gipfel, der dieses Mal jedoch länger dauern könnte. Eine Sache sei sehr, sehr klar, so hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Tag zuvor im Europäischen Parlament in Straßburg nochmals die Stimmung auf den Punkt gebracht. Man müsse die Entscheidung, wie die Ukraine in den kommenden 2 Jahren finanziert werde, auf diesem Gipfel treffen. EU-Ratspräsident Antonio Costa, dem es bisher gelungen war, jeden Gipfel auf einen Tag zu straffen, hatte bereits angekündigt, die Staatschefs im Notfall, Zitat, tagelang verhandeln zu lassen. Oberste Priorität sei es, die wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nämlich über die Finanzierung der Ukraine, zu treffen, heißt es im offiziellen Einladungsbrief des Portugiesen. Dieser Gipfel in Brüssel, er wird vielleicht der wichtigste der letzten Jahre, hat Endspielcharakter auch für Bundeskanzler Friedrich Merz.
Und wie stehen die Chancen?
Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht 50-50, dass wir das hinbekommen.
Hatte Merz vorab im ZDF gesagt.
Es gibt in ganz Europa Vorbehalte. Noch einmal, ich kann diese Vorbehalte gut verstehen. Ich sage nur auch umgekehrt, wenn wir jetzt nicht springen und jetzt nicht die Entscheidung treffen, die wir treffen könnten, um diesem Vormarsch der russischen Armee Einhalt zu gebieten, wann denn dann? So, natürlich, diese Entscheidungen sind nicht ohne Risiko. Es gibt juristische Bedenken, es gibt politische Bedenken. Ich glaube, die juristischen kann man ausräumen, die politischen werden bestehen bleiben und die müssen wir gemeinsam überwinden, damit wir jetzt hier wirklich zu einer klaren europäischen Haltung gegenüber Russland kommen.
Auf dem Tisch in dieser Frage 2 Optionen. Einmal soll der Spielraum im EU-Haushalt für Gelder an die Ukraine zum Tragen kommen, de facto fast ausgeschlossen, weil es dafür Einstimmigkeit bräuchte, die alleine Ungarns Veto verhindert. Die andere, die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsmilliarden. Deren Großteil, rund 185 Milliarden Euro, liegen in Belgien beim Finanzdienstleister Euroclear, weshalb bis nun ausgerechnet in der Hauptstadt des kleinen Landes zum Showdown kommt zwischen der EU und Belgien nach monatelangem Ringen.
Wenn wir das russische Geld konfiskieren, dann wird es Konsequenzen geben für alle Staaten Europas,
warnt Belgiens Regierungschef Bart De Wever auf verschiedenen Sprachen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Tonlagen seit Monaten. Selbst im Zweiten Weltkrieg habe man einen solchen Schritt nicht unternommen, so De Wever. Er fürchtet Konsequenzen, Klagen und Gegenmaßnahmen aus Russland, die Euroclear, aber auch Belgiens Staatshaushalt kippen könnten.
Moritz Küpper über das Ringen in Brüssel um die Ukraine-Unterstützung, die russischen Milliarden. Und in diesen Minuten hat sich auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nochmal vor die Mikrofone gestellt und gesagt, sie wird diesen Gipfel nicht verlassen, ohne dass es eine Lösung in dieser Frage gibt. Und dabei sind wir jetzt auch schon bei einem Wichtigen in aller Kürze an diesem Morgen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hält die Verwendung der eingefrorenen russischen Gelder für die einzige Möglichkeit, die Ukraine finanziell zu unterstützen. Im Deutschlandfunk sagte sie, der aktuelle Vorschlag habe eine solide rechtliche Grundlage.
Wir müssen uns mit diesen Dingen ganz nüchtern auseinandersetzen. Vor welches Gericht will Russland denn mit dem Fall ziehen? Und welches Gericht würde dann angesichts der russischen Zerstörung, die ja auch extrem gut dokumentiert ist, entscheiden, dass Russland gar keine Reparationen würde zahlen müssen? Wenn man das Ganze also pragmatisch angeht, muss man zu dem Schluss kommen, dass das eigentliche Risiko nicht besonders hoch ist.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev, sagte im Deutschlandfunk, er setze auf die Unterstützung durch die EU.
Der Vorschlag der Kommission für einen Reparationskredit ist der einzig vernünftige und gerechte Ansatz. Wir müssen davon ausgehen, dass der Aggressor muss zahlen. Der Aggressor Russland muss auf Kompromisse eingehen. Von Russland muss das gefordert werden. Und somit senden wir ein richtigen Signal an Russland. Dieser Krieg muss enden und den höchsten Preis dafür muss Russland zahlen.
Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel von der SPD kann sich nicht vorstellen, dass UN-Truppen zur Absicherung eines Friedens in die Ukraine geschickt werden können. Das sei Aufgabe der Europäer, sagte Gabriel hier in den Informationen am Morgen.
Was ich richtig fände, das ist aber auch nichts für einen Marktplatz, dass sich die Staaten, die sich das vorstellen können, darauf vorbereiten. Und dazu muss die größte Volkswirtschaft Europas natürlich auch gehören. Wir sind, also so etwas zu machen ohne Deutschland, das wäre blamabel für unser Land. Aber wie gesagt, zuerst müssten für so etwas ja mal die Waffen schweigen. Wenigstens ein Waffenstillstand, ist ja auch noch kein Friedensvertrag. Und dazu ist bisher Putin nicht bereit. Und ich habe große Zweifel, dass Trump ihn massiv dazu zwingen wird.
Rund 1500 Afghaninnen und Afghanen warten in Pakistan darauf, nach Deutschland einreisen zu dürfen. Rund ein Drittel von ihnen will Innenminister Alexander Dobrindt noch bis zum Jahresende aufnehmen. Jan-Friedrich Willems.
Dobrindt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass es sich dabei um 460 Personen aus dem sogenannten Bundesaufnahmeprogramm handelt, also Menschen, die in ihrer Heimat besonders gefährdet und deshalb auf Schutz angewiesen sind. Weitere 75 Menschen sind ehemalige Ortskräfte, die zum Beispiel für die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan gearbeitet haben. Bevor sie nach Deutschland kommen, müssen sie noch eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Für die Betroffenen drängt die Zeit. Sie sind nach der Machtübernahme der Taliban ins Nachbarland Pakistan geflüchtet. Die dortige Regierung hatte der Bundesregierung allerdings nur noch bis zum Jahresende Zeit für die Aufnahmeverfahren gegeben. Sie hat angekündigt, die Menschen im neuen Jahr nach Afghanistan abzuschieben.
US-Präsident Donald Trump hat eine Rede an die Nation gehalten. Darin machte er seinen Vorgänger Joe Biden verantwortlich für alles, was schlecht laufe in den USA. Carsten Kühntop.
Es sei Bidens Schuld, so der Präsident, dass die Verbraucherpreise so sehr gestiegen seien. Er hingegen habe bereits viel erreicht, um Tanken, Lebensmittel und Wohnen günstiger zu machen. Bei seiner Amtsübernahme seien die USA tot gewesen. Jetzt seien sie aber das heißeste Land überhaupt. So habe er bereits Investitionen in Höhe von 18 Billionen Dollar ins Land geholt. Das stimmt so nicht. In Wirklichkeit ist es wesentlich weniger. Und er habe dafür gesorgt, dass die Preise einiger Medikamente um bis zu 600% gesunken seien. Das ist mathematisch unmöglich.